Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, dem Velo Race Tour Spezial Nummer 8. Und wir machen die Tour zu, wir lassen Revue passieren alles, was noch passiert ist. Und ich begrüße wie immer den geneigten, geschätzten Spezialisten, Fachmann für Radsport und alles, was mit Profis zu tun hat, außer dem professionellen, horizontalen Gewerbe. Lieber Chris, es freut mich, dich wieder hier zu hören.
Danke, hallo, ja, freut mich auch.
Der Traum ist zu Ende geträumt.
Ja, stimmt, also der Traum lebt nicht weiter vorab. Dennoch muss ich meinen Hut ziehen, also ich habe jetzt so doch verfolgen können, wie gut ihr euch geschlagen habt beim Rad am Ring. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Chapeau, 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 wie das geklappt hat. Mit Markus, mit dir, mit Thomas, mit Manuel, mit Stefan, also wirklich Chapeau.
Ja, es hat, glaube ich, auch wirklich am Ende nur geklappt, weil du nicht da warst. Also ich wollte ja nicht drüber reden, aber deine Tischmanieren sind halt problematisch.
Ich glaube auch, jeder hat da Angst. Wenn er jetzt nicht Vollgas gibt, bald kommt der Chris doch noch.
Vielleicht kommt er doch noch aus der, wie Karl aus der Kiste.
Ja, ja, aus der Kühlbox.
Ja, wir hatten in der Tat einen Kühlschrank. Also, aber auch der, für dich reicht ja kein Kühlschrank, weil du so ein Schrank bist. Für dich hätte man schon eine eine Gefrierkombination brauchen müssen.
Richtig, richtig.
Ja, aber du hast ja vieles davon gehört und wir haben auch schon uns darüber austauschen können im nächsten Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im nächsten Jahr mit dabei bist, ist doch jetzt durch das, was du gehört und von uns so mitbekommen hast, gestiegen, oder?
Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt zu 100% zusagen, dass ich nächstes Jahr am Start bin.
Am Start im Sinne von im übertragenen oder im wörtlichen Sinne des Wortes?
Im wörtlichen Sinne. Darauf lasse ich mich festnageln. So, heute und hier.
Wenn nicht, verfallen alle, ich muss dein Fahrrad putzen, die Wetten sind ja jetzt verfallen, ne? Da sind wir uns einig, weil das haben wir gesagt, Rad am Ring, putze ich dein Rad. Es waren mehrere Räder da, es waren auch schöne Räder da, deins nicht, das ist jetzt verfallen, ne? Also wir resetten jetzt und sind bei null.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Schön, dass du das da nicht abgesprochenerweise drauf eingestiegen bist.
Richtig. Ja, gut, also ich meine, ich gehe davon aus, dass das nächste Jahr genügend Möglichkeiten bietet, mir da weitere Wetterfolge da einzuheimst.
Ja, da gehe ich auch von aus. Ansonsten hätte ich diese unverschämte Sache ja auch gar nicht so vom Stapel lassen.
Nee, passt schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist wirklich einiges dazwischen gekommen, das mir das ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber...
Ey, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Richtig. Und eure tollen Berichte, die haben mich da doch nochmal mit drin bestärkt, dass ich sage, okay, nächstes Jahr führt kein Weg dran vorbei.
An dir.
Ja, an mir sowieso nicht, aber auch am Ring.
Am Ring. Am Ring führt kein Weg mehr vorbei. Nur eine nicht mehr stattfinden der Veranstaltung würde das verhindern. Machen wir mal, ich würde sagen, ich habe extra nachschauen müssen, weil wir haben ja, wie auch beim Giro ist mir aufgefallen, so die letzten Etappen, da ist uns nach hinten raus eigentlich analog zu einem Valverde ein bisschen die Luft ausgegangen, was aber auch an diesem Termin Rad am Ring lag. Und müssen jetzt mal so ein bisschen, ich würde sagen, wir gehen die Etappen so, es sind ja noch 1, 2, 3, 4, 5, gehen wir so ein bisschen im Schnellgalopp durch, damit wir hinterher das Fazit in Ruhe ziehen können. Wäre mein Vorschlag gewesen. Ja. Die letzte Sendung war vor der 17. Etappe. Das heißt, die 17. Etappe war diese 1, 2, 3, 3 Berge erster Kategorie, Hors-Kategorie am Ende von Saint-Georges nach Saint-Laurent-Plat-de-Arte.
Plat-de-Arte.
Ja, genau. Und ich erinnere noch dunkel, das ist ja auch so lange her schon, das war auf jeden Fall die kürzeste Etappe. Irgendwie ersten am Anfang Attacken und wie ging's dann weiter? Also bei mir ist es also ein bisschen verschwommen, muss ich gestehen.
Ja, es gab eine Attacke von relativ vielen Leuten mal wieder. Also ganz genau im Hinterkopf habe ich es jetzt auch nicht. Also ich bin jetzt noch ganz fasziniert von euren Rad am Ring.
Ah, zu Recht.
Was man auf jeden Fall dazu sagen kann, es gab eine größere Ausreißergruppe, darunter Rafael Maika, Giovanni Visconti, dabei noch Mikel Nieve, deren Vorsprung aber hinten raus dann doch ganz schön klein wurde bis zum letzten Berg. Also es waren einige Bergwertungen angestanden. Sie gingen so mit einer Minute etwa in den Schlussanstieg.
Ja, und dann?
Ich weiß gar nicht, ob ich bei der richtigen Etappe bin.
Ich frage mich auch gerade. Also ich weiß noch, dass Nibali am Ende das Ding in der Attacke alleine gewonnen hat.
Das ist eine falsche Etappe.
Was?
Ja, das ist ja total falsch.
Die 17. Etappe?
Ja.
Nicht?
Leider
nicht. Nee, Maika hat's gewonnen.
Maika. Also es war eine Etappe mit sehr, sehr vielen Ausreißern. Man kann dazu sagen, es waren drei aus dem Team Movistar dabei. Giovanni Visconti, Jesús Herrada, Jon Izagirre. Aus anderen Teams noch viele andere Fahrer. Alessandro De Marchi war dabei. Rafael Maika war dabei. Nicholas Roach war dabei. Es war eine Etappe, die von vornherein dadurch geprägt war, sehr, sehr kurz, 125 Kilometern, drei größere Bergwertungen und dass die Gruppe sehr, sehr stark auch besetzt war. Also ein Bauke Mollema ist da relativ früh mit reingesprungen, ein Frank Schleck ist da sehr, sehr früh mit reingesprungen, ein Pierre Rolland ist früh mit reingesprungen. Also man konnte davon ausgehen, dadurch, dass Fahrer drin waren, die schon in den Top 10 lagen, dass die Gruppe jetzt nicht so viel Zeit zugestanden bekommt. Am Ende sind dann, glaube ich, maximal bis 4 Minuten weggekommen. Dann hat aus der Gruppe heraus ein Wassily Kirienka attackiert. Hat sich dann auch bis auf 1,5 Minuten, 2 Minuten absetzen können von der Gruppe, wurde hinten raus durch die Arbeit von Arashiro wieder eingeholt. Hinten wurde aber Tempo gemacht. Hat dann dazu geführt, dass viele, viele Fahrer wieder eingeholt wurden. Ein Rafael Maika hat erneut seine absolute Sonderklasse aus Ausreißergruppen unter Beweis gestellt, hat gewonnen. Am Schlussanstieg haben sich dann einige Dramen abgespielt, weil Werder hat relativ früh abreißen lassen müssen.
Frank Schleck ist am Ende mehrere, wie viel genau, über 20 Sekunden vor Valverde reingekommen.
Ja, der kam auch aus der Spitzengruppe.
Ah, okay. Ja, das sind so alles Sachen. Schon
zur Ehrenrettung sagen, also Valverde hat...
Er ist 20 Sekunden vor Valverde reingekommen. Ja. Egal wie.
Das stimmt. Das muss man ihm auch zugestehen. Also da hat Frank Schleck wirklich ordentlichen Leistung abgeliefert. Er hat ein Feuerwerk quasi gezündet. Das war sein persönlicher Toursieg, vor Valverde reingekommen.
Man wird bescheiden als Schleck.
Ja. Valverde hat so 6 Kilometer vor Schluss etwa den Anschluss verloren an die Gruppe Pinot, Bardet, Van Garderen. Also man hätte damals schon sagen können, gut, das Podium ist ganz akut in Gefahr. Jetzt hat Valverde aber auch die Möglichkeit genutzt, durch seine Teamkollegen, die er vorne noch hatte, da doch wieder den Anschluss zu schaffen. Und kaum einer hätte es für möglich gehalten, aber er hat dann hinten raus sogar diese Gruppe mit Pinot, Van Garderen, Bardet sogar noch eingeholt und überholt und ist sogar vor denen noch ins Ziel gekommen. Darüber hinaus, ja gut, Nibali hat attackiert. Einziger Mann, der folgen konnte, war dann Perrault, 37-jähriger Franzose, der sich ganz klar dann als starker zweiter Mann platziert hat und
Es war dann am Ende nach dieser Etappe einfach, Nibali hat immer noch so, hat immer wieder so diese kleinen 10, 20, 30 Sekunden Vorsprünge auf seine vermeintlichen Konkurrenten, kann man da ja schon fast nicht mehr sagen, aber seine
Statisten.
Ja, die ihn noch am naheliegendsten waren, rausgeholt und hat dann am nächsten Tag auf der vermeintlich oder auf der letzten Bergetappe der diesjährigen Tour, der 18. Etappe, wirklich mehr als eindeutig bewiesen, dass er zu Recht die Tour gewonnen hat. Also da hat er richtig einen rausgehauen nochmal.
Ich muss noch einmal kurz... Ja.
Bin wieder zu schnell.
Etappe zurückkommen, ganz, ganz kurz. Also was man vielleicht hat sehen können, also man hat jetzt mal so mutmaßen hören, dass ein Alessandro De Marchi eventuell in Verhandlungen mit Astana steht. Hätte man jetzt durch den Rennverlauf so ein bisschen bestätigt sehen können, weil er jetzt wirklich auf den letzten Kilometern, er kam aus der Spitzengruppe zurück, als dann Nibali angedockt hat oder ihn erreicht hat, dann doch nochmal für einen Kilometer oder so das Tempo gemacht hat. Also
du meinst, er hat da schon so ein bisschen sich
angebietet.
Seine Gehaltserhöhung verhandelt unterwegs?
Unter Umständen. Also noch sei Astana ja wohl nicht bereit, das von ihm geforderte Gehalt zu zahlen, aber mit der Aktion hat er vielleicht den ein oder anderen Cent dann doch noch sich.
Ja, Astana wird zunehmend italienisch. Irgendwie dann doch. Und ja, wie gesagt, am nächsten Tag hat dann Nibali den Sack zugemacht, ist schon untertrieben. Er hat den Sack, den zuen Sack über die Schulter geworfen und hat am letzten Anstieg, am vorletzten Anstieg, glaube ich,
attackiert. Am letzten Anstieg, alles pulverisiert.
Ja, da hat er dann 1:10 und das ist eine wirklich auch in Tour-Dimension, also so, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Favorit am letzten Anstieg so viel Zeit rausgefahren hat. Also dass der Führende und Favorit einen rausgeholt hat. Also ab und zu hat ja immer mal so ein Ausreißer dann irgendwie mit großem Abstand gewonnen. Aber 1:10 vom zum damaligen Zeitpunkt ersten auf den zweiten rauszufahren, war schon irre. Nicht, also auf den danach zweiten, um ein wenig vorwegzugreifen.
Ja, ein bisschen ist das für mich verletzte Eitelkeit. Nibali, der ganz genau weiß, ein Chris Froome, ein Alberto Contador waren vor der Tour stärker bewertet und eingeschätzt worden. Mhm. Und jetzt sind die beide weg. Jetzt gilt so ein bisschen Nibali als der Fahrer, der jetzt so diesen Toursieg quasi erbt.
Mhm.
Und jetzt die ganze Zeit, er war jetzt so der Stärkste, aber er wollte jetzt vielleicht nochmal richtig einen raushauen und vielleicht beweisen, dass selbst wenn die anderen zwei dabei wären, dass er doch in der Lage wäre, da vielleicht mitzugehen. Also er hat da wirklich nochmal alles rausgehauen.
Kann sein, ist ja auch so, dass man vielleicht sich an seiner oder man hatte ja vorher oft genug selten genug nie das Gefühl, dass er so wirklich 100% gefordert war. Und vielleicht hat er sich auch bis zu dieser Etappe gedacht, okay, ich gebe nicht wirklich alles, ich hau nicht wirklich 100% raus, aber wenn ich es heute nicht raushaue, wann sonst? Also heute beweise ich wirklich meine Klasse. Ich finde das aber unnötig. Weil
absolut. Also ganz ehrlich, da kann ich auch dazwischen kretschen. Ich glaube, wir sind da gleicher Meinung. Zu dem Zeitpunkt war die Tour schon gewonnen für ihn.
Ja.
Er hatte alles im Griff. Und spätestens bei dieser Etappe ist dann vielleicht auch mal so der Zeitpunkt, wo man bereit sein sollte, vielleicht auch mal Geschenke zu verteilen. Es gab genügend Fahrer, die diese Tour vielleicht nicht als Favoriten gestartet sind, aber die wirklich eine Top-Leistung gebracht haben. Damit vielleicht so ein Thibaut Pinot, der jetzt auf dieser Etappe Zweiter wurde. Mhm. Warum muss er auf dieser Etappe nochmal unbedingt gewinnen wollen? Also ich frage mich das. Also wenn Thibaut Pinot diese Etappe hätte gewinnen wollen, dann hätte er auch wahrscheinlich gegenüber dem französischen Volk da einige Sympathien gewonnen, die er sich jetzt vielleicht so ein Stück weit verspielt hat. Es gibt genügend Zweifel an seiner Performance, also genügend Leute sagen, gut, mit Froome oder Contador hätte er diese Tour nicht gewonnen. Ein Contador hat des Öfteren schon Größe bewiesen, hat Fahrern, ehemaligen Helfern und so weiter schon Siege geschenkt. Auch andere Fahrer haben ihren Helfern, ehemaligen Helfern oder Freunden oder anderen Fahrern, die sie als ebenbürtig gesehen haben, Siege überlassen. Das zeigt wahre Größe für mich und die hat Nibali bei dieser Tour definitiv vermissen lassen.
Ich möchte vielleicht am Ende nochmal, was ist dieser, so unter der Überschrift, was ist dieser Weg, dieser Sieg wert, da vielleicht nochmal kurz am Ende, wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, das mal an dem Punkt nochmal diskutieren. Gibt ja aber, wie du schon sagst, sind wir einer Meinung, also da das hätte nicht sein müssen, obwohl ich vielleicht diesen Gedanken, dass er Schiss hat, als derjenige gesehen zu werden, dem der Toursieg geschenkt wurde, dass er nochmal was beweisen möchte, unnötigerweise meiner Meinung nach. Ich kann den Gedanken rational nachvollziehen, aber ich sehe es wie du, da hätte man auch ruhig mal hier einen raushauen und verschenken können. Weil wer da auch an dem Tag wieder irgendwie so ein bisschen hat den Anschluss verloren an Plätze 2 und 3 und ja, an dem Tag wohl dann auch das Podium verloren.
Ja, am nächsten Tag war da nochmal eine Sprinter-Etappe. Also im Dauerregen, also ist insofern nicht viel passiert, als dass quasi kein Favorit jetzt wirklich ordentlich Zeit verloren hat. Ramunas Navadauskas hat die Etappe mit einer Soloflucht 10 Kilometer vom oder 15 Kilometer vom Ziel, ich weiß nicht mehr genau, mit einem Angriff hat er das ganze Feld nochmal auseinanderreißen können und hat die Etappe gewonnen. Mhm. 1-2 Kilometer vor dem Ziel ist ein Sagan noch als Ursache eines Massensturzes sozusagen nochmal so in Erscheinung getreten. Mhm. Tragisch für John Degenkolb, der wieder mal knapp hinter einem Ausreißer dann den zweiten Platz belegt hat. Echt schade, weil Degenkolb jetzt, glaube ich, schon ja, so seinen dritten, zweiten Platz innerhalb der letzten und diesjährigen Tour dann hat.
Mhm. Er wird, ja, er wird wie Sagan, ne? Also die haben es bei dieser Tour halt nicht geschafft.
Ja, das Problem ist, bei Degenkolb ist das Problem, dass er ja durchaus auch die Möglichkeit mal hätte, vielleicht bei einem Massensprint vielleicht sogar mal in Erscheinung zu treten und da vielleicht sogar mal zu gewinnen, aber diese Chancen, die gibt man dann Kittel, klar, logisch, Kittel ist der schnellste Mann im Feld und Degenkolb hat da nur diese vielleicht 2-3 Sprintmöglichkeiten, wo es im Finale vielleicht ein bisschen härter ist.
Hm. Erinnert mich so ein bisschen an damals die Zeit, wo Mark Renshaw für Cavendish angefahren ist und er eigentlich auch so in der Position wäre, wo man gesagt hätte, okay, Renshaw ist ein guter Sprinter, vielleicht hätte er es auch geschafft, aber er ist nun mal er war der letzte Anfahrer, aber er muss sich da in die Dienste von Cavendish stellen und ja, jetzt im Nachhinein beweist er ja auch nicht unbedingt, dass er, also bei dieser Tour Mark Renshaw ist ja auch nicht wirklich in Erscheinung getreten groß.
Ja, er hat schon einige Plätze so zwischen Platz 3 und Platz 5 belegt, also er ist schon immer dabei, ihm fehlt halt so das letzte.
Ja, also ne, für einen Sprinter ist Platz 3 bis 5 halt nix, ne? Also da gewinnst du oder hast nix.
Richtig, ja, sicherlich.
Hm. Dann kam, also das, ich muss auch sagen, dass ich diese Etappe halt überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil da waren wir schon am Ring und haben uns gegenseitig beglückwünscht, wie viel Spaß wir haben. Zeitfahren am nächsten Tag. Ich wurde immer so zwischendurch, ich weiß auch gar nicht, wie ich mich dafür qualifiziere, aber zwischendurch immer gefragt, ey, wie ist das Zeitfahren ausgegangen? Wie ist denn das Zeitfahren ausgegangen? Wie ist denn das Zeitfahren ausgegangen? Ich habe immer nur geantwortet, der Chris hat mir nicht Bescheid gegeben. Der Chris hat mir keine SMS geschrieben. Der Chris hat mich nicht angerufen. Mein Experte hat mich im Stich gelassen.
Jetzt mal so die absolute Überraschung. Toni Martin hat gewonnen.
Ja, ich habe dann auch irgendwann gesagt, ohne es wirklich zu wissen, Toni Martin hat gewonnen.
Ja, also Tom Dumoulin hätte man auch zweifelsohne als zweiten Platz jetzt vielleicht im Vorfeld auch ganz schön einfach jetzt so tippen können.
Mhm.
Die erste Überraschung jetzt auf Platz 3, Jan Bartha.
Ja, super fürs Team NetApp.
Hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet, hätte ich jetzt andere Fahrer vielleicht weiter vorne gesehen, beispielsweise Vincenzo Nibali, also sie waren jetzt nicht weit auseinander, also es waren jetzt 11 Sekunden, Nibali trotzdem von den Favoriten, oder ja, was heißt Favoriten, er war der einzige Favorit am Ende, aber doch ganz weit vorne. Und dann die nächste Überraschung, Leopold König auf Platz 5, also das war für mich, das hat mich wirklich absolut überrascht, also mit einem Leopold König hätte ich jetzt zwischen Platz 15 und Platz 35 hätte ich da jetzt alles erwartet, aber nicht Platz 5.
Und vor allen Dingen noch am Ende einer Tour, weißt du, wo man sagt, okay, hinten raus wird's dann noch mal schwerer für die nicht absoluten Spezialisten, dass die zwei, Bartha und König, noch diese Substanz dann auch haben, so ein Zeitfahren am Ende. Und es war ja jetzt es war schon eins, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, so eine 7 in Bezug auf die Länge der Strecke. 54 ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Da hatten wir schon kürzere Zeitfahren.
Absolut, also in den letzten Jahren so mit das Längste.
Hm, ja, ich erinnere es nicht genau, aber diese Stunde finde ich immer so, ab da wird's lang für ein Zeitfahren bei Natur.
Klar. Dann Van Garderen konnte man als guten Zeitfahrer durchaus dort 10. Perrault dann Platz 7, hat damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung gefestigt, hatte sogar noch Pech, musste mal sein Rad wechseln, also Perrault ohne den Radwechsel sicherlich im Bereich von Vincenzo Nibali,
mhm.
Also Platz 4, also durchaus im Zeitplan hat er auch mit 37 noch so seine Qualität.
Also ich glaube, dass ein Rad, also ich kann es nicht in Zahlen fassen, aber ich kann mir gut vorstellen, ich habe ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, an welchem Punkt der Strecke dieser Radwechsel war, aber je nachdem, wann das ist, ja, wenn man erstmal von Tempo irgendwie 50 runtergebremst wird, das Rad wechseln muss und Radwechsel wird, wenn das an einer guten Stelle im Rennen passiert, ist sowas ja in 20 Sekunden gemacht. Ne? Aber bis man erstmal wieder den Rhythmus aufnimmt, die Geschwindigkeit aufgenommen hat. Also ich behaupte sogar, dass Perrault mindestens so eine Geschichte 45 Sekunden bis eine Minute gekostet hat und damit wäre er locker vor Nibali gelandet.
Ja, also er hätte vor Nibali landen können. Also darüber darf man jetzt natürlich, kann man jetzt kann man spekulieren. Also allerdings spielt es im Endeffekt ja dann auch wirklich keine Rolle, ob der jetzt Siebter wird, ob er Vierter wird, Fünfter wird. Ist ja alles egal, er hat den zweiten Gesamtrang da jetzt wirklich gehalten und passt alles.
Ja, der spanische Zeitfahrtitel ist nicht so viel wert, ne?
Schwierig.
Also der spanische Zeitfahrmeister hatte dann am Ende knapp 4,5 Minuten eingeschenkt bekommen, was auch bei einer Stunde schon ordentlich ist.
Richtig. Hätte man mir allerdings vorher gesagt, er verliert 4,5 Minuten auf Toni Martin, hätte ich durchaus gesagt, bei dieser Distanz ist in Ordnung.
Okay. Waren die anderen so gut dann im Vergleich dessen? Also weil Platz 28, da ist ja jetzt schon noch ganz schön viel dazwischen. Hätte man dir gesagt, mit 4,5 Minuten wirst du 28er, hätte ich das wiederum überrascht?
Nee, es gibt ja nicht so viele Leute, die jetzt wirklich so beim letzten Zeitfahrer noch alles geben. Wer gibt denn noch alles? Das sind die absoluten Zeitfahrspezialisten, die sich da so eine Top-10-Platzierung erhoffen. Andernfalls sind es die Gesamtklassements-Aspiranten. Dann gibt es natürlich bei den Gesamtklassements-Aspiranten dann auch wieder Fahrer, die haben jetzt 5 Minuten Vorsprung auf den Nächsten im Klassement. Das heißt, die können da jetzt quasi fast bis an die Grenze des
Nicht-Mühe-Gebens?
Ja, nee, fast sogar bis rausfliegen quasi fahren. Mhm. Also bis an die Zeit, wie heißt das nochmal?
Zeitlimit.
Bis ans Zeit.
Karenzzeit.
Ja, danke. Bis an die Karenzzeit quasi fahren, haben ja auch einige gemacht. Mhm. Ja, schade, also an dem Tag ging wohl einfach nicht mehr. Also ich glaube, allein von der Zeitfahrleistung, also müsste einem Valverde schon einem Romain Bardet doch überlegen sein. Selbst dem war er da unterlegen. Ein Giovanni Visconti ist mit Sicherheit auch nicht der Weltklasse-Zeitfahrer. Ich glaube einfach, ein Valverde ist jetzt für die Distanz dann auch nicht geschafft. Und also so ein 30 Kilometer Zeitfahren, das hat auch letztes Jahr auf dem Weg beim ersten Zeitfahren da gezeigt. Da hat er es auf Platz 12, 13 geschafft. Das kann er, aber die Distanz war dann für ihn dann vielleicht auch einfach zu lang und hinten raus hat er doch einige Schwächen gezeigt, auch auf den letzten Bergetappen. Da war vielleicht der Formhöhepunkt doch eher, vielleicht auch ein bisschen falsch gesetzt. Mhm.
Und damit war alles klar. Also alles, was vorher schon klar war, war dann immer noch klar. Das Klassement stand fest. Pinot im weißen Trikot, Maika im gepunkteten Trikot, Peter Sagan natürlich mit großem Abstand im grünen Trikot, Nibali im gelben. Ging es dann auf den letzten Meter Richtung Paris und
Moment, ja? Jetzt kommt noch mein Auftritt. Also man kann natürlich sagen, Valverde hat abgekackt. Unterschreibe ich. Ganz klar. Allerdings, es gibt einen Holländer. Einen Holländer, der ums Gesamtklassement mitgefahren ist. Der dieses Zeitfahren auf Platz 140 beendet hat.
Hey, von 164. Immerhin.
Bauke Mollema. Mit einem Rückstand von 9 Minuten 26. Also ich denke, das ist ein Applaus wert.
Ich wurde übrigens am Ring gefragt, was du eigentlich gegen die Holländer hast. Woher dieser Hass auf die Holländer kam. Leute sprechen mich schon drauf an. Ich glaube, es war Loas, liebe Grüße. Erklär ihm doch nochmal in zwei Sätzen, was genau der Ursprung des Hasses ist.
Der Ursprung des Hasses ist ganz einfach, dass Valverde 2013 in einer meiner Meinung nach bestechenden Form gewesen war, die ihn damals selbst mit Konkurrenten wie Contador, Chris Froome und so weiter dazu befähigt hätte, doch in die Top 3 reinzufahren. Und dass Team Belkin als Gesamtes eine Situation, als er einen Reifenschaden oder einen Defekt hatte, so ausgenutzt hat, dass Valverde, ich glaube, 10 Minuten im Gesamtklassement verloren hat, maßlos ausgenutzt hat, ihn da distanziert hat, im Endeffekt für nichts, weil beide im Gesamtklassement, also sowohl Laurens ten Dam als auch Bauke Mollema, im Endeffekt unter ferner liefen und keinen richtigen Profit davon schlagen konnten. Und man hat dieses Jahr dann doch ganz deutlich gesehen, was diese zwei Fahrer imstande sind zu leisten, Platz 9 und Platz 10, ob man jetzt dafür einen Favoriten oder einen Mitfavoriten aufs Podium, wie es im letzten Jahr noch war, distanzieren muss. Das lasse ich mal so dahingestellt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ein Bauke Mollema da man verzeih mir den Wortlaut, auf die Fresse bekommen hat und da jetzt mal wirklich gezeigt hat, wie er so ohne Team da im Vergleich zu den anderen Fahrern, vielleicht auch im Vergleich zu den Sprintern und was weiß ich. Also er hat da dann ganz deutlich gezeigt, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Tourfeld gehört, vielleicht wenn es weit treiben darf.
Lieber Joas, jetzt weißt du, warum der Chris den Bauke nicht so gerne mag. Oder ihn stellvertretend für das gesamte Team Belkin, sagen wir so.
Ja.
Schön, dass du dir das aufgehoben hast. Paris, eigentlich eine Etappe wie immer. Ne? Also sie kommen irgendwann zum Champs-Élysées. Wir hatten ein bisschen spekuliert, ob man Jens Vogt alleine eine Runde gönnt oder zumindest einen so alleine über den Zielstrich fahren lässt einmal. Braucht man ja gar nicht. Ne? Ein Vogt attackiert einfach selber, der wartet gar nicht auf solche Geschenke.
Also ich habe da ganz klar mitgerechnet, dass man ihm diese Ehre ja, zuteil werden lässt. Allerdings, vielleicht hat er sich auch dagegen gewehrt. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, dass man das für sich einfordert, aber der Vogt hat einfach attackiert.
Ja.
Hat dann den Sprint auch abgeschossen.
Ja genau, die erste Sprintwertung war das, glaube ich, ne?
Ja, es gibt ja nur noch eine.
Ja. Ja, hat er sich noch ein bisschen Kohle eingesackt, muss ja auch viele Münder zu Hause stopfen, hat da attackiert und ja, das war auch, man hörte ja die Fans schreien und rufen und man sah auch trotz des natürlich typisch verbissen, man sah das typische Vogt-Attackiergesicht, aber irgendwo dann auch so ein kleines Lächeln und Grinsen dabei. Da war ja allen im Feld und allen, die da standen und alle, die es am Fernsehen gesehen haben, irgendwie bewusst, was das für ein Moment ist. Und ich war natürlich auch, wir sind kurz vorher angekommen hier wieder nach Ratteringen, völlig übermüdet und fertig und hab dann, ehrlich gesagt, hatte ich mich seit der Nachtrunde von meiner zweiten Nachtrunde, als ich da ankam, dachte ich mir, boah, jetzt ein kaltes Bier wäre herrlich. Aber ich habe mich die ganze Zeit seit diesem Zeitpunkt zumindest auf ein kaltes Bier gefreut und saß dann hier, öffnete ein Bier und Jens Vogt attackiert und das war schon ein sehr, sehr, sehr schöner, bewegender Moment.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich erstmal die Übertragung von Eurosport, so sehr ich Eurosport da mag, es war ein Schock. Also, sie haben da angekündigt, 13.45 Uhr beginnt die Übertragung. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, gut, ich gebe es zu, ich habe Formel 1 ein bisschen geschaut und habe dann gedacht, okay, jetzt schaltest du mal zu Eurosport. Und oh, geil, ich sehe die Champs-Élysées und ich habe gedacht, kacke. Jetzt habe ich zu spät eingeschaltet, die sind schon in Paris. Wie weit ist es denn noch? 10 Kilometer. Kacke. Scheiße, hätte ich doch früher gucken sollen. Ach. Und dann gucke ich mir die nochmal genau an. Da fahren da die Frauen.
Ja, fand ich gut.
Also, alter Latz. Also, da habe ich wirklich, das war für mich ein Schock.
Ja, weil du nicht informiert warst.
Ja, das mag sein.
Ja, ich wusste Bescheid. Ich wusste, ich finde es ja auch ganz toll, dass sie den Frauen vorher diese Möglichkeit einräumen, da mal sich ein bisschen zu präsentieren. Ich hatte es wiederum so gemacht, dass ich es aufgenommen hatte und die Möglichkeit dann hatte, so zurückzuspulen. Deswegen war das bei mir alles ganz stressfrei und ich konnte das so genießen. Ich war dann wieder live drauf und alles wunderbar.
Ja, also was zumindest, also ich glaube, das war der erste Crash beim Frauenrennen, den ich überhaupt gesehen habe.
Okay.
So im Vorfeld der Zielgerade. Ich möchte jetzt nicht sagen, das war schön, aber das hat mich dann so ein bisschen so an Männerrennen dann doch so ein bisschen erinnert.
Nee, ich.
Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie heißt die Lisa Brennauer?
Ich kenne mich da zu wenig aus im Frauenradsport.
Ohne Quatsch jetzt. Wer ist denn in Anführungszeichen so naiv, so blöd, 400 Meter vor dem Ziel den Sprint anzuziehen und wird dann noch Vierter? Also ich glaube, das sagt über die Leistung der Frauen so oder über die Dichte der Qualität im Frauenradsport schon sehr, sehr viel. Ich glaube, wenn du jetzt im Männerradsport 400 Meter vom Ziel deinen Sprint in erster Position eröffnest, wirst du nicht 20.
Ja, aber das sagt ja auch ein bisschen darüber aus, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr fördern muss, dass den Frauen die gleichen Möglichkeiten gegeben werden wie den Männern. Also ich hatte
oder
das.
Oder Nachhilfe.
Ja.
Ich meine, also sie sah sehr schnell aus, wenn sie mit diesem Sprint 200 Meter gewartet hätte, hättest du vielleicht auch vorne abschließen können. Gut, nur Marianne Voss hat natürlich eine ganz andere Erfahrung, auch eine ganz andere Vita, ganz andere Erfolge jetzt vorzuweisen, aber
naja, vielleicht ist es auch so, dass einfach die, dass es viel mehr Frauen gäbe, die auch schneller, besser wären, die aber aufgrund der schlechten Infrastruktur, der schlechten Verdienste auch und des, wie viele Leute von denen können davon leben, nicht diesen Weg gehen, den letzten Schritt zum absoluten Profitum und deswegen
ich,
vielleicht auch.
Das meine ich gar nicht. Ich meine doch, selbst mit den Leuten, die man hat, also Deutschland hat ja keine schlechten Radsportlerinnen, überhaupt nicht. Also die sind ja immer wieder vorne dabei, wenn ich jetzt in der Vergangenheit an eine Judith Arndt denke, an eine Hanka Kupfernagel, an eine Trixi Worrag und wen wir alles haben. Also
Joko Ole Teuteberger.
Auch eine Mieke Kröger, die jetzt in der U23 da immer wieder für Furore sorgt. Also super Fahrerin, also auch um den Nachwuchs mache ich mir da gar keine Sorgen, aber
nee,
ich kann noch nicht 400 Meter vor dem Ziel den Sprint eröffnen, wenn ich es jetzt für keine Teamkollegin mache, dann muss ich es doch, also dann muss ich doch warten.
Ja, ja, okay, das stimmt. Ich meinte, das ist bezogen auf, dass sie anfängt, nicht durch oder durchziehen will, aber dann noch Vierte wird. Damit meinte ich nur, dass die Spitze vielleicht von der Qualität her gut ist, aber dass das nicht in der Breite so ist. Ne? Damit meine ich, vielleicht sind halt ein paar, gibt's genug Leute, die vielleicht dann dafür sorgen werden, dass sie nicht Vierte wird, sondern 20. oder 23. oder 30. Aber dass nach hinten raus ist halt keine Vollprofis sind oder nicht die Fördermöglichkeiten haben und dass es deswegen zu dieser Situation kommt. Das meinte ich damit.
Ja gut, da gebe ich dir uneingeschränkt recht, sicherlich. Also
und ich würde mich freuen, wenn es dem Frauenradsport da, dass die die Ehre und auch dass die Verdienstmöglichkeiten bekommen würden. Das ist wie beim Fußball in allen möglichen anderen Sportarten. Ich meine, es gibt nun mal nur wenig Sportarten, wo die Frauen da gleichberechtigt sind. Ne? Und
aber das liegt ja auch im Interesse, also.
Genau, und das ist halt, das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich würde gerne da mehr von dem Frauensport sehen. Und ich glaube, mit dem Interesse, mit der Berichterstattung wird dann vielleicht auch mehr Interesse geweckt, aber mei, das ist ja etwas, was den Radsport grundsätzlich auch betrifft.
Aber ja, ich glaube, dass im Endeffekt doch immer dieser olympische Gedanke im Vordergrund steht. Schneller, höher, weiter und der männliche Organismus ist dann doch so ein bisschen so dem femininen Organismus doch ein bisschen überlegen und wenn ich dann halt die Wahl habe zwischen einem Männer-100-Meter-Lauf und einem Frauen-100-Meter-Lauf, gut, bei Olympia gucke ich mir beide an, aber ansonsten ist dann doch so für mich so der Männersport dann doch ein bisschen im Vorteil.
Weil du ein Mann bist.
Ja gut, jetzt schau dir mal die Leute an, die jetzt beim Frauenfußball ins Stadion gehen.
Naja, das sind entweder die Spielermänner, oder die Männer, die ihre Frauen begleiten.
Also so eine Frauenkultur, die als Fangruppierung, die dann jetzt wirklich so zum Frauensport ins Stadion gehen, kenne ich jetzt so nicht.
Also ich habe zuletzt, ich weiß nicht welches, was das war das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Das war quasi, ne, als in Berlin hier die Herren, glaube ich, gespielt haben.
Übrigens auch schön, dass das voneinander jetzt auseinandergenommen wurde, weil früher war das dann doch so ein bisschen so wie das Vorspiel und viele haben gesagt, okay, wir gehen dann doch eher zum Männerspiel erst abends hin und vorher war ein halb leeres Stadion,
genau.
Wenn überhaupt. Also da finde ich es gut, dass man die Trennung geschafft hat.
Und da sah ich zum Beispiel, an dem Tag bin ich nämlich mit der Straßenbahn gefahren und da sah ich wirklich so Mädelsgruppen, die da hingefahren sind. Also schon. So wirklich hier alle im Trikot und Farbe drauf und sonst was. Das war da schon. Und zwar nicht nur jetzt so ein, zwei Mädels mit irgendwie vier Jungs, sondern reine Mädelsgruppen, die da ins Stadion gefahren sind.
Wobei ich mir dann noch denke, das ist dann halt doch eher DFB-Pokalfinale, das ist dann doch vielleicht eher so ein Event-Denken. Also ich meine, wenn du jetzt siehst, okay, WM-Finale oder Fanmeile, pipapo, da kommen dann auch viele, die jetzt vielleicht für diesen regulären Ligabetrieb jetzt gar nicht so.
Genau, ja, da bin ich bei dir. Da bin ich
absolut. Fans.
Ja, ja, ja. Wurscht, kommen wir zurück zu unserer Etappe. Es gab dann immer wieder die üblichen Attacken. Hier mal einer raus, da mal zwei raus, da mal drei raus. Wie oft auch alles nicht von Erfolg gekrönt. Ne? Also das letzte Mal, als ich mich erinnern kann, war das Vinokurov, der da mit einer Attacke.
Mit Bradley McGee.
Ah ja, stimmt, der kam noch danach. Ja. Aber ansonsten, wie auch, also dieser Sprint in diesem Jahr war wirklich, also sehr, sehr, also Kittel hat ja schon so manchen beeindruckenden Sprint dieses Jahr hingelegt. Aber das war nochmal eine Klasse für sich. Also das war nochmal irgendwie so das Sahnehäubchen.
Absolut, also ich war absolut beeindruckt, weil ich vor allem auch 200 Meter vor dem Ziel gedacht habe, das wird nichts.
Ja.
Also Christoph war schon sehr, sehr stark. Kittel war auf gleicher Höhe, hat dann erstmal so noch gefühlt so einen Meter nochmal verloren, hat aber dann nochmal die Stärke gehabt, wirklich so das Tempo nochmal vielleicht zu beschleunigen oder vielleicht sogar nur zu halten, und Christoph hat so ein bisschen nachgelassen. Also vor allem diese Kameraperspektive von der Seite, da hat man ja genau diese Verschiebung teilweise gefühlt im Zentimeterbereich gesehen. Und dann hat Kittel das am Ende abgeschossen, hat seinen vierten Tagessieg geholt. Wieder der beste Sprinter, auch wenn er jetzt das grüne Trikot nicht geholt hat, das hätte er verschmerzen können.
Ja.
Aber absolut gerade der beste Sprinter der Welt.
Das war, also wirklich, meine Frau und ich saßen beide hier vom Fernseher mit offenem Mund und dachten so, wo kam der denn noch her? Wie ging das denn bitte noch? Also wirklich, und ich glaube, das ist auch keine sehr gewagte These zu behaupten, selbst wenn ein Greipel, selbst wenn ein Cavendish mit dabei gewesen wären, an dem Tag, da hätte niemanden Kittel schlagen können. Ich behaupte sogar, selbst ein Petacchi oder eine Cipollini in ihren besten Tagen, ein Zabel, an dem Tag war der einfach so unfassbar gut. Ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ob es solche Werte gibt, aber mal einfach so die letzten, so aufgesplittet, weißt du, wie viel Watt er getreten hat, 100 Meter, 85, so in 20er Schritten oder so. Ich wüsste gerne mal, was für eine Leistung in Watt er quasi in der Summe auf den letzten 100 Metern auf die Pedale gebracht hat, und das mal verglichen so mit den besten, stärksten Sprints der letzten 50 Jahre. Ich kann mich an einen Sprint von Cavendish, ich glaube auch sogar an Paris erinnern, der auch sehr, sehr, sehr beeindruckend war, weil einfach das Ineinandergreifen von Renshaw und Cavendish damals sehr, sehr gut geklappt hat. Weißt du, erinnerst du dich vielleicht noch, wo das erste Mal, glaube ich, auch diese Kamera von der Seite war? Ich glaube, der wurde auch vorher nochmal gezeigt bei der Übertragung. Den fand ich auch sehr beeindruckend, aber also was Kittel da war, das war für mich der beste, der perfekt, einer der, nicht von der Teamleistung her, sondern vom reinen Sprint des am Ende Siegen, die beeindruckendste Sprintleistung, an die ich mich erinnern kann.
Das sehe ich anders.
Ja, kannst du ja.
Also er hat das Ding gewonnen, aber man hat ihm deutlich angesehen, er hat jetzt in den letzten Tagen davor ordentlich gelitten.
Mhm.
Er hat ordentlich nachgelassen, er hat auch teilweise Sprintchancen schon auslassen müssen. Es war vielleicht ein Sieg des Willens, aber es hat ganz knapp nur gegen einen Christoph gegen Christoph gereicht. Ein Cavendish mit einem Renshaw vorne dran. Ich habe von Cavendish schon überzeugendere Sprints auf der Champs-Élysées gesehen als der von Kittel. Der von Kittel war jetzt sicherlich überragend, ein Sieg des Willens. Er hat wirklich, als Christoph schon vor ihm war, nochmal so wirklich gesagt, okay, gut, ey, den hol ich jetzt noch.
Ja, genau, dieser unbedingte Wille dazu, das Ding abzuschießen.
Absolut, der war mit Sicherheit da. Allerdings habe ich auf der Champs-Élysées auch schon einen Cavendish mit mehreren Radlängen gewinnen sehen.
Hm.
Und so klar war das jetzt nicht. Also da war doch.
Nee, es war nicht klar, aber
auch Bernhard Eisel, der jetzt wirklich gerade in den letzten Jahren so eher so als Helfer und nicht unbedingt mehr als der Sprinter in Erscheinung trat, der war jetzt, keine Ahnung, vielleicht 3-4 Meter hinter ihm. Also ein Eisel, der jetzt vielleicht so gegen Cavendish vor ein paar Jahren, als ich das noch in Erinnerung habe, der da vielleicht 20 Meter hinter ihm war.
Ja, vielleicht bin ich zu euphorisch.
Ich möchte das jetzt auch gar nicht kleinreden. Also es war sicherlich ein super Erfolg, und man muss natürlich auch die Statur von Kittel sehen. Ihm wird es natürlich deutlich schwerer fallen, über die Berge zu kommen und alles.
Mhm.
Und allein jetzt aus den letzten Niederlagen, die er jetzt auch bei dieser Tour hinnehmen musste, als er mal vielleicht bei der einen oder anderen Sprintankunft nicht mehr ganz vorne mit dabei war, da hat er sich doch wirklich super verkauft.
Hm.
Zweimal 4 Tagessiege in 2 aufeinanderfolgenden Touren. Super.
Ja, okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu euphorisch, aber ich bin einfach noch so gefühlt. Also ich war in diesem Moment, saß ich da und dachte so, wow. Also vielleicht war es auch meine grundsätzliche Geschafftheit und Fertigkeit, also so, ne, im Sinne von Übermüdung und alles, die das alles so auf mich haben wirken lassen. Ich war schon sehr, sehr. Falls einer der Hörer noch einen Sprint besonders herausheben möchte, gerne mal so einen YouTube-Link unten in die Kommentare setzen oder so. Vielleicht können wir noch die Diskussion um die besten Sprints der letzten 50 Jahre oder so öffnen. Einfach mal, also fang du dann mal an und setzt du mal den Cavendish-Sprint als Link unten rein und dann gucken wir mal weiter.
Das ist ja nicht mal der geilste Sprint, den ich je gesehen habe. Der geilste Sprint, den ich je gesehen habe, war nicht mal so ein Massensprint, sondern es war ein Sprint von Alejandro Valverde bei der Tour de Romandie.
Ja, setz den rein und dann gucken wir mal. Dann das gucke ich mir dann an und dann gebe ich dir beim nächsten Mal ein Feedback dazu. Dann schauen wir uns das mal an.
Okay.
Was war der Toursieg jetzt wert von Nibali? Das ist, glaube ich, so die Frage, die ab dem Moment, wo es relativ klar war, über dem Ganzen schwebte. Und ich habe da eine ganz, ganz, ganz klare Meinung zu. Und zwar anders angefangen. Froome ist gestürzt und deswegen raus. Contador ist gestürzt und deswegen raus. Die haben beide es in der eigenen Hand gehabt, durchzufahren. Also niemand hat sie gezwungen zu stürzen. Sie sind nicht krank geworden. Sie sind nicht abgeschossen worden von jemand anderem, soweit man das, also das kann man ja schon so sagen. Im Grunde genommen haben sie, wie war eins deiner Lieblingswörter früher, sie haben es beide verdummbeutelt. Ja, ein Wort, was man normalerweise in Bezug auf einen anderen haarlosen Fahrer benutzt. So ist der Sport und am Ende siegt der am sichersten angekommen ist, am wenigsten Minuten gebraucht hat und das war Nibali. Deswegen diese Frage immer jetzt, die ich mehrfach ja schon gehört habe, was ist der Sieg von Nibali wert? Natürlich ist der genauso viel wert wie der Sieg von Froome letztes Jahr oder vor allem vor 2 Jahren, weil er hat das Ding gewonnen und die anderen haben sich rausgeschossen und er war der Beste. Das ist so ganz, ganz schlicht und einfach. Mein vielleicht naiver oder vielleicht überzeugst du mich von einem anderen Gedanken, aber das ist meine Meinung dazu.
Ja, akzeptiere ich also. Ich habe 2 Meinungen dazu. Also
du bist ja auch groß, du darfst 2 haben.
Geht man jetzt von der Leistung aus, die Nibali gebracht hat, er war ganz klar am Ende der stärkste Fahrer.
Ja.
Punkt, fertig. Also kein anderer Fahrer, der jetzt wirklich noch im Rennen war, war auch nur im Ansatz in der Lage, diese Leistung zu bringen. Von daher ist er der verdiente Sieger.
Mhm.
Absolut, absolut. Also ohne jeglichen Widerspruch. Allerdings glaube ich doch, dass Nibali zur Tour zurückkehren muss, auch vielleicht aus eigenem Antrieb, um das vielleicht noch der Welt zu beweisen.
Mhm.
Weil ein Alberto Contador und ein Chris Froome, die haben ihn bei der Dauphiné nass gemacht.
Mhm.
Ein Chris Froome hat ihn bei der Tour de Romandie schon nass gemacht.
Mhm.
Selbst Tirreno Adriatico, da hat ein Contador überzeugt, hat Nibali nicht gewonnen, pipapo, Nibali fuhr ja auch Paris-Nizza, auch da hat er nichts gebracht, also klar kann man sagen, ein Nibali hat sich komplett auf die Tour konzentriert. Allerdings, die 2 größten Konkurrenten, die 2 erfolgreichsten Fahrer der Tour der letzten Jahre, sind jetzt nicht mit zum Ende gefahren.
Mhm.
Auch in Quintana war jetzt nicht am Start. Gut, das ist jetzt teamintern klar. Mhm,
genau.
Also, dass sie ihn jetzt nicht haben an den Start bringen können oder wollen. Allerdings, ich denke mir schon, dass ein Nibali doch noch das Gefühl auch selbst hat, dass er das nochmal unter Beweis stellen sollte, beziehungsweise muss, dass er diesen Toursieg verdient hat.
Ich glaube auch, dass er das für sich selber. Meine Meinung ist, er muss es niemandem anderen beweisen, weil er war der Schnellste und die anderen 2 haben sich selber abgeschossen. Aber für sich selber kann ich mir auch, da bin ich bei dir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich selber sagt, ich möchte das Ding aber nochmal abschießen, wenn die beiden dabei sind. Oder wenn einer, man hat ja vorher gesagt, die beiden sind mit größerem Abstand die Favoriten. Es reicht vielleicht auch schon, wenn einer nur von beiden dabei ist, dass er sagt, ich habe Contador geschlagen und hätte auch damals den Froome mitgeschlagen. Die beiden waren auf einem Niveau. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Gedanke bei ihm ist, passt ein bisschen nicht dazu, dass er sagt, im nächsten Jahr möchte er Giro d'Italia plus Tour fahren.
Ausrede. Klar. Macht er nur, weil er jetzt schon ganz klar weiß, alle konzentrieren sich auf die Tour. Und wenn er sagt, er fährt Giro und Tour und keiner von den anderen fährt den Giro, wird er den im Vorbeigehen mit einsammeln und dann im Nachhinein, wenn es bei der Tour nur ein 3. Platz wird, sagen können, Ja gut, beides zusammen ist dann doch ein bisschen hart, weil er jetzt auch pipapo und er hat eine Ausrede.
Also du meinst, er öffnet sich jetzt schon die Ausrede. Ja, aber das, sowas lasse ich überhaupt nicht gelten. Ne? Also dann, wenn er nächstes Jahr nur den Giro gefahren wäre, ja, und hätte gesagt, ich lasse die Tour aus, ja, dann hätte ich gesagt, okay, ist sein Plan, ne? Er möchte dass den Giro fahren, ist Italiener, kann ich sehr dann gut nachvollziehen.
Dann wäre ein Weichei.
Ja, aber das hätte ich akzeptieren können. Aber sich vorher die Ausreden zurechtzulegen, und das gibt's ja in vielen Bereichen auch, ne? Also das, wenn ich zu einem Rennen antrete und schon vorher sage, oh, ich habe schlecht geschlafen und außerdem macht meine Verdauung irgendwie gerade Ärger und ich habe kaum trainiert, sich vorher schon irgendwie die Ausstiegsmöglichkeiten zu basteln, das finde ich, also wirklich, das würde, wenn das wirklich so gedacht ist und so wie du es jetzt sagst, klingt das für mich auch sehr, sehr plausibel. Das finde ich ganz, 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 ganz schwach.
Also ich unterschreibe, ich würde Stand jetzt eine Wette unterschreiben, dass ein Nibali nie mehr die Tour de France gewinnt. Schafft er auch nicht. Also er wäre jetzt dieses Jahr schon nicht stark genug gewesen. Mit einem Quintana, einem Contador, einem Froome, die nur in ansatzweise annähernd guter Form da durchfahren. Wenn alle drei von den anderen durchfahren, kommt er nicht mal aufs Podium.
Ja, vielleicht.
Tragisch. Ich finde es tragisch für den Radsport, dass jetzt ein Nibali jetzt noch dazu in dieser Überlegenheit da jetzt gewinnt. Ich finde es schade.
Ja, andererseits, er also hat es verdient, weil er war der
Einzige. Mir hat er jetzt, in mir, sorry, wenn ich das wieder nachhake, ja. In mir hat er sich einen Feind geschaffen. Auch in der Fahrweise. Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Demut angebracht gewesen, auch zu sagen, okay, gut, ich hatte jetzt auch ein bisschen das Glück, dass andere Fahrer ausgeschieden sind, dann mache ich jetzt vielleicht noch Zugeständnisse gegenüber anderen Fahrern. Mhm. Und dass ein Vater von Nibali jetzt sagt, sollte irgendwann rauskommen, dass ein Nibali gedopt sei, brauche er keinen Fuß mehr nach Messina setzen, er würde ihn mit den eigenen Armen totschlagen.
Ja, das fand ich total
grotesk. Da möchte ich jetzt nicht dran denken, was in 5 Jahren ist, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Nibali nicht frei von Doping-Anschuldigungen sein kann.
Ja, das ist schon, da würde ich jetzt gerne hier unseren geschätzten Kollegen Thomas reinholen, von Eurosport, der ja ein großer Nibali-Fan ist. Man weiß es nicht. Also ich möchte das D-Fass gar nicht aufmachen.
Ja, ich auch nicht, aber es ist schon,
es gibt,
wenn man sieht, dass ein Nibali letztes Jahr bei der Vuelta da jetzt gegen manchen Fahrer, wenn ich jetzt nur das Beispiel Valverde bringen darf, da vielleicht mit einer halben Minute Vorsprung da den zweiten Platz gehalten hat und ihm jetzt dann 8 Minuten aufbrummt. Ist relativ viel dafür, dass wir den gleichen Saisonhöhepunkt haben.
Diese Fragezeichen zeichnen sich am Horizont natürlich ab, glasklar. Und ich hoffe auch, ich würde mir wünschen, dass sein Vater nicht zum Mörder werden muss.
Ich fände es jetzt interessant, was passieren würde, falls er gedopt wäre.
Nee, will ich gar nicht wissen.
Gerne
Ich will keine Beton.
Passt doch zu den Italienern.
Ja, aber ich will keine Betonschuhe statt der Specialized-Schuhe sehen. Darauf zurückzukommen, er ist nun mal derjenige, der durchgefahren ist im Gegensatz zu den anderen. Er ist derjenige, der es geschafft hat im Gegensatz zu den anderen. Das ist jetzt Fakt, ne? Und damit müssen wir jetzt alle leben. Oder ich bin gespannt. Also den Gedanken, den du eben hattest, er schafft sich schon selber die Ausstiegsklausel sozusagen, fände ich sehr, sehr, sehr traurig. Wenn er wirklich den Giro nächstes Jahr eben, wie du sagst, im Vorbeigehen gewinnt und oder vielleicht ist er auch so clever und benutzt den Giro nur zur Vorbereitung, zu einer wirklich guten Vorbereitung, steigt irgendwie nach 2 Dritteln aus und sagt so, jetzt bereite ich mich auf die Tour vor. Vielleicht ist das auch der Gedanke. Kann man im Moment nur mutmaßen und irgendwie
so. Ich habe zumindest meinen nächsten Armstrong.
Na, nee. Also so weit gehe ich noch nicht.
Doch, was Antipathie angeht schon.
Echt?
Ja. Definitiv.
Würdest du nächstes Jahr in letztes Zeitfahren, auf Platz 1 liegt Bauke Mollema und Platz 2 liegt Nibali, 5 Sekunden auseinander, sehr hypothetisch, wem würdest du mehr die Daumen drücken?
Mollema.
Oh, dann ist es aber schon wirklich weit gekommen. Aber nun gut, von Emotionen lebt ja der Radsport.
Ja, gut, also ich denke mal, wenn jemand dumm ist und Erfolg hat, drücke ich ihm noch eher die Daumen, als wenn jemand... Ja, wie verkauft das jetzt noch sinnvoll?
Nee, brech ab, bringt nichts mehr.
Nein, mir ist so ein Großkreuz als Weltmeister dann vielleicht dann doch ein bisschen lieber als jetzt.
Wo fährt der?
Manch anderer dumme Mensch aus einer anderen Nation als Weltmeister.
Wo fährt der Großkreuz?
Wie bitte?
Fährt der bei NetApp oder wo fährt der?
Ah, nee, bei Deutschland.
Ja, weil werde jetzt zu deinem Lieblingsfahrer, am Ende kann man ja dann doch irgendwo zufrieden sein, oder? Also im Podium, ich hätte es ihm ja auch gegönnt und diese irgendwie, wie viel war es am Ende, irgendwie sowas um 1,5 Minuten, schade drum, müßig jetzt drüber nachzudenken, wo er die verloren hat. Ich hätte mich gefreut, wenn er aufs Podium gekommen wäre. Aber jetzt zwei Franzosen, man gönnt den Franzosen ja auch irgendwo.
Absolut, zumal das zwei ultrasympathische Leute sind, also. Mhm.
In französischen Teams auch noch. Ich finde, dass das für den Radsport in Frankreich ja auch ganz gut.
Die hast ja auch am Aufkommen sind. Also Asche de Serre, wenn man sich mal anguckt, wen die so alles haben. Da steckt doch einiges Potenzial dahinter. Und gerade so ein Thibaut Pinot, seine Karriere verfolge ich jetzt auch schon so seit 5 Jahren. Ein Fahrer, den ich 2012 schon sehr geschätzt habe, den ich auch wirklich sehr, sehr mag. Also 3. Platz finde ich absolut großartig. Auch ein Perrault. Der jetzt wirklich erst mit Anfang 30 da jetzt wirklich den Schritt zum Rennradsport da gewagt hat.
Asche de Serre ja auch Mannschaftswertung gewonnen.
Absolut, ja.
Vor welchem? Weißt du, jetzt weiter gewonnen ist?
Belkin. Ja, der hat mal alles verkackt.
Ja.
Zu Recht.
Aber immer noch vor den Movies. Ja, irgendwie war es eine komische Tour dann am Ende doch, ne? Also wir haben ja zwischendurch so nach dem ersten Drittel gedacht, wow, was ist hier los? Spannung, die Favoriten raus, wie geht's jetzt weiter? Und dann ging es aber relativ, schlug das um in lieber der gewinnt. Oder?
Ja, spätestens mit dem Ausfall von Contador auf jeden Fall. Also da war es eigentlich schon fast sicher und Nibali hat dann auch wirklich alles dafür getan, dass man ihn mehr unsympathisch findet. Also er hat wirklich dann auf jeder Etappe dann versucht, nochmal zu attackieren und ja, muss man jetzt nicht gut finden oder gut heißen. Also ich verstehe es nicht. Also ich finde wirklich nach wie vor, habe ich vorhin auch schon betont, er hätte sich mehr Freunde damit gemacht, wenn er jetzt vielleicht die Tour mit 2-3 Minuten weniger Abstand gewonnen hätte und vielleicht dem einen oder anderen netten Etappensieg mehr zugestanden hätte. Ich weiß gar nicht, wie viele Etappensiege hat er jetzt? 3 oder 4?
Ja. 4. Vielleicht ist das aber auch in der Natur der Sache liegend, dass er sich halt so unsicher war und alles es allen beweisen wollte.
Und ja, das reicht nicht. Also er wird die Tour nie mehr gewinnen, er wird auf die Fresse bekommen von allen, die um ihn rumfahren. Das ist mein Standpunkt. Und also ganz ehrlich, Nairo Quintana wird ihm nächstes Jahr bei der Tour wahrscheinlich 6-7 Minuten aufbrummen.
Okay. Wir wissen noch nicht genau, wann Rad am Ring nächstes Jahr sein sollte, aber ich bin schon gespannt. Also ich glaube, ich werde nächstes Jahr vor der Tour, werde ich mir diese Folge nochmal anhören und werde so die Bullet Points rausschreiben. Und dann werden wir das mal vergleichen, was mit dem, was im kommenden Jahr passiert. Ja,
okay, 6-7 Minuten ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
Nee, wir werden nicht schon an dem messen, was du gesagt hast. Keine Sorge. Nicht vergessen.
Aus der Emotion heraus darf man jetzt auch nicht alles ganz...
Doch. Da muss man sich... der Nibali hat ja auch aus den Emotionen heraus den anderen nochmal 1:10 eingeschenkt. Da wird schon jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, lieber Chris. Und
vielleicht traut sich ja Nibali auch gar nicht zur Tour und sagt nach dem Giro, er konzentriert sich auf die Vuelta.
Ja.
Würde zu ihm passen. Also ich meine, Nibali ist ein Fahrer, der jetzt in den letzten Jahren bei seinen ganz großen Siegen doch mehrmals von den, ja sagen wir mal, von glücklichen Umständen da profitiert hat. Also sein Vuelta-Sieg hat er nur der Tatsache zu verdanken, dass er an Igor Anton gestürzt ist. Ein Igor Anton, der in der Form seines Lebens war, ohne ihn wäre der Vuelta-Sieg, also oder beziehungsweise mit ihm, wäre der Vuelta-Sieg für Nibali niemals erreichbar gewesen. Genauso verhält es sich mit dem Toursieg. Also er profitiert quasi nur
nicht. Ja, aber er stürzt halt nicht. Ne? Aber weißt du, das muss man ihm auch mal zugutehalten. Er stürzt halt nicht in den entscheidenden Situationen.
Ja, aber du bist ja nicht immer für die Stürze selbst verantwortlich. Es gibt ja genügend Fahrer, die auch durch andere Massenstürze irgendwie aufgehalten werden.
Ja, klar. Aber da unterscheide ich ganz klar zwischen dem, was einem Frank Schleck damals passiert ist, der abgeräumt wurde, wenn ich das richtig erinnere, oder halt einem Contador, der meint, einen Müsli-Riegel hinten rauszuholen, wenn er mit 70 den Berg runterfährt.
Das ja, sind gut, halt, aber bei Contador hast du wirklich Sturzbilder gesehen? Also ich habe nur Bilder gesehen, als er schon auf dem Boden lag.
Ja, aber das hat man doch relativ eindeutig nachgelesen, oder?
Ja, jeder hat ja eine andere Meinung gehabt.
Ja, aber da bin ich, also da lehne ich mich vielleicht auch weit aus.
Gab es ja auch nicht wirklich Bilder, als er gestürzt ist. Also vom ersten Sturz schon, aber wenn er mitfällt, da konnte er nicht ausweichen.
Ja, aber man hat doch hinterher gehört, dass er was zu essen rausgeholt hat. Andere Fahrer haben sich geäußert bei Contador. Also ich möchte es jetzt nicht als die Wahrheit darstellen, aber ich glaube, dass das, was man da gehört hat, schon diese Situation relativ eindeutig beschreiben. Wurscht.
Na, ich bin gespannt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, vielleicht das noch zum Abschluss, Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass Nibali sich nochmal der Situation stellt und sagt, okay, ich möchte mich gegenüber einem Contador, gegenüber einem Froome und auch vielleicht auch gegenüber einem Quintana nochmal, ich möchte mich da nochmal stellen und zeigen, dass ich vielleicht der Stärkere bin. Falls er das nicht schafft, weiß ja jeder, wie man die Tour jetzt dieses Jahr beurteilen muss.
Da gebe ich dir recht, ja.
Und da habe ich meine Meinung, also Nibali ist für mich vielleicht, so wie es gelaufen ist, doch ein würdiger Toursieger, aber sicher nicht der stärkste Fahrer im Peloton gewesen.
Zu Beginn der Staffel, der Tour.
Ja gut, er hat zu Beginn schon auf der Kopfsteinpflastertappe einiges gut gemacht, klar, aber selbst das hätte nicht gereicht.
Ja. Warten ab, ich bin ja immer dafür, dass die besten Fahrer zur Tour antreten sollen und ich würde mich auch freuen, wenn er sich dieser Situation stellt. Und ich glaube auch, dass er gut beraten wäre für seine weitere Karriere, dass er das tun wird. Und ich glaube auch, dass da genug Leute in seinem Umfeld, ich glaube, so ein Vinokurov ist auch ein Freund von solchen Situationen und es würde einfach auch der Tour als solches ganz gut tun, wenn im nächsten Jahr dann das hoffentlich mit allen Favoriten am Start oder mit so vielen wie möglich am Start wirklich auf der Straße ausgetragen wird und dann gesehen wird, wie geht's weiter.
Würdest du auf Nibali wetten?
Im kommenden Jahr?
Ja.
Nee. Ich würde immer auf Froome setzen. Ich habe ja dieses Jahr auf Froome gesetzt. Anders. Bevor der Parcours nicht raus ist, würde ich eh auf keinen setzen. Das ist für mich nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Wenn im kommenden Jahr es wirklich einen absoluten Bergkurs gibt, es ist jetzt schon mal wieder Alpe d'Huez im Gespräch und alle möglichen Gerüchte gehen rum, dann wäre für mich, glaube ich, relativ eindeutig, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ein Quintana, der Favorit. Jetzt, eigentlich müßig, jetzt schon über den Favoriten der nächsten Tour zu sprechen.
Ja, wir wissen ja beide, dass es Nibali nicht ist. Von daher sagt es ja auch schon viel über die diesjährige Tour.
Ja, er hat von dem Unvermögen der anderen profitiert, klar. Aber das passiert nicht oft. Und er hatte das Glück, das stimmt schon. Ja, das
hat er oftmals gehabt. Also Nibali, also erinnert mich, also wenn ich jetzt so Nibali mir anschaue, also da fallen mir wenige Situationen ein, wann er Pech hatte. Er wurde schon oftmals auch mit dem Trainer Ferrari in Verbindung gebracht, über den manch ein anderer schon gestolpert ist. Also Nibali kam über die ganze Zeit, ja, ist jetzt auch schon so seit 10 Jahren Profi, kam er recht gut durch und ja, also man kann schon gewisse Zweifel hegen. Also das.
Aber ein Armstrong hatte auch nie Pech. Weißt du, der hat sich's aber auch verdient im
Armstrong Sinn. Hat aber im Nachhinein dafür zahlen müssen.
Ja, klar. Ich meine das aber.
Bali, also das wissen wir jetzt ja beide, wird mit dem Leben dafür zahlen. Ansonsten hat er jetzt zumindest ein Bali. Ja, ja, es ist ein bisschen so den Mund zu voll genommen. Also ich werde das kontrollieren.
Also einer in der Familie ist zumindest nicht sich zu fein, große Ankündigungen zu treffen, meinst du?
Zumindest einer in der Familie labert Quatsch.
aber um das mit Armstrong noch zu sagen, ein Armstrong ist auch nie gestürzt, ne?
Ja, erst als er dann wieder zurückkam.
Ja, aber da war ja nur, das war ja dumm. Ja, das war's dann mit der Tour. Also ich sag nächstes Jahr, warte mal, ich werde meine ersten Prognosen abgeben, wenn wir den Kurs komplett gesehen. Und da werden meine ersten Prognosen kommen und dann meine zweiten Prognosen, wenn die Teams mal ihre Kader aufgestellt haben und oder wenn man absehen kann, wer mitfährt. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter, ist jetzt natürlich die von mir perfekt eingeleitete Überleitung. Schauen wir mal weiter. Im Moment läuft schon irgendwie Tour de Portugal, glaube ich, wieder.
Genau, heute Philipp Bauhaus.
Genau.
Eine Etappe gewonnen, 20-jähriger Fahrer vom Team Stölting. Also richtig super. Also das ist so ein Team, wie ich es mir immer gewünscht habe. Super Erfolg, auch Sylvie Herklotz fährt im gleichen Team. Also ich bin wirklich absolut überzeugt, dass dieses Team nächstes Jahr auch im Pro-Kontinental-Zirkus da wirklich jetzt einiges zeigen kann. Und ich bin wirklich gespannt, wie jetzt so der Weg dieses Teams weitergeht.
Also das ist genau das, was du irgendwie vor Folge schon mal gesagt hast, dass ich so lange, also kein Team, was jetzt auf einmal mit Geld zugeschüttet wird und Fahrer einkauft, sondern die diese langsame Entwicklung macht.
Genau, in der
Weihnachtsfolge
habe ich das, meine ich, mal angesprochen, dass ich sehr gespannt bin auf dieses Team. Man wird auch, ja, bei der Tour de l'Avenir, die jetzt dann auch in naher Zukunft dann mal ansteht, auch mal sehen, wie jetzt so ein Sylvia Herklotz vielleicht in der U23 mit den aktuell weltbesten U23-Fahrern konkurrieren kann. Da wird man mal sehen, wie er da jetzt so steht. Mhm. Die U23-WM steht ja dann auch mal wieder an, so genau wie die WM der Elite-Fahrer. Also ich glaube, das Team ist auf einem guten Weg. Also das zeigen ja auch diese Erfolge jetzt wie von Bauhaus. Also ich bin da gespannt. Mhm.
Was ist dann? Ich habe den UCI-Kalender. Es dauert auch gar nicht so lange mehr bis zur Vuelta schon, oder?
23. August.
Ja, 3 Wochen.
Richtig.
Krass. Ich weiß gar nicht, wann ich im Urlaub bin. Ich bin auch irgendwann im Urlaub. Habe ich meinen Urlaubsantrag bei dir eingereicht?
Ich weiß gar nicht, aber du warst doch mal so erpicht darauf, auf diese Ronda-Etappe. War das nicht diese Etappe?
War das nicht letztes Jahr?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, 5. Etappe wäre eine Ronda.
Da war ich ja. Wunderschön. Solltest du auch mal hinfahren.
Ja, Zeit und Geld, das sind die 2 Faktoren.
Ach, das verkauf deinen Besitz.
Reicht nicht.
Verkauf den Besitz deiner Eltern. Verkauf alles.
Bekomm ich Ärger.
Ja, aber mein Gott, ne, egal.
Nee, was man vielleicht jetzt so in naher Zukunft noch ansprechen kann, jetzt am Samstag findet dann Klassiker San Sebastian statt. Mhm. Mit verändertem Kurs, also nach Jalzgebirge und Arkale kommt denn jetzt noch eine neue Steigung dazu, die jetzt so grob 10 Kilometer vor dem Ziel stattfindet. 3 Kilometer, etwa 9% im Schnitt, also die jetzt vielleicht nochmal das ganze Rennen so ein bisschen verändern wird. Vielleicht haben dann auch Fahrer wie so ein Joaquim Rodriguez dann nochmal eher so die Möglichkeit, da nochmal wegzuspringen. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen werden.
Ja, ich finde auf jeden Fall nicht den momentanen Kalender. Ich bin ja auch wirklich schlecht vorbereitet.
Ronda. Also ich habe gerade mal geguckt. Ronda ist fünften Etappentag.
Okay. Ja, ich muss mal schauen, wann wir in den Urlaub fahren. Das. Wann sagtest du, fängt die Vuelta an?
Am 23.
Was? 23. Und dann 3 Wochen. 1, 2. Ja, super.
Wenn du Hilfe beim Zählen brauchst, ich helfe dir natürlich gerne.
Ja, nee, Zahlenbereich bis 3 geht. Wenn ich richtig sehe, bin ich noch die komplette Vuelta hier. Super. Können wir sehr viel berichten dazu. Machen wir mal dann richtig. Also ich finde jetzt, um mal ein bisschen hier Meta-Stoff. Ich fand jetzt, ohne uns selber loben zu wollen, ich fand das ganz gut, diese relativ kurzen Abstände und dafür kürzere Folgen. Und wenn du mal keine Zeit hast, dass wir auch nicht so viel aufarbeiten müssen in der Folge dann, so die zwischendurch mal so 2 Etappen solo einfach mal einzusprechen. Wie empfandest du das denn? Und auch gerne ein Feedback von den Hörern so im Nachhinein, das so mal zu machen. Im letzten Jahr hatten wir ja größere Abstände und deswegen auch längere Etappenbesprechungen.
Ja, was ich vor allem halt so sehe, ist, wenn man längere Abstände hat, die Erinnerung an die einzelnen Etappen, die verflachen halt einfach. Also man hat nicht mehr so den genauen Überblick, was ist da jetzt wirklich passiert, sondern gerade wenn es um Bergetappen geht, gibt's ja meistens so 2, 3 am Stück und man verwechselt das dann so ein bisschen und kann halt wirklich nicht mehr so im Detail vielleicht auf manch witzige Anekdoten, die sich vielleicht am Seitenrand abspielen, da so eingehen. Mhm.
Ja, ich glaube, das werden wir bei der Vuelta. Das ist ja auch so eine, also ich gucke jetzt mal hier auf den Kalender, da ist nicht so viel los und kurz vorm Urlaub vielleicht eh nicht. Und da finde ich, sollten wir mal, das sollten wir nochmal intensivieren.
Das können wir im Zuge der Vuelta gerne machen. Also die Vuelta ist so ein bisschen so meine Lieblingsrundfahrt, muss ich sagen.
Ja, da fahren die halt nur Autobahnen, ne?
Boah, nee, das ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen falsch, aber...
Nee, ist schon richtig.
Ich glaube, die Vuelta ist so die am einfachsten vorherzusagende Rundfahrt.
In diesem Jahr?
Generell.
Ja... Ach, da habe ich mich noch nicht genug eingearbeitet. Das gucke ich mir mal an und dann entscheide ich das dann, wenn ich das sehe. Ja. Nee, da machen wir auf jeden Fall was Schönes drauf. Also ich finde, wie gesagt, das gehört ja eigentlich gar nicht hier offiziell rein, aber ich finde, das hat jetzt ganz gut geklappt mit den kürzeren und dass, wenn du jetzt mal keine Zeit hast oder vielleicht auch beim nächsten Mal ich keine Zeit habe, dass man dann einfach das so mal kurz zwei Etappen auch in einer Viertelstunde abhandelt für die Leute, die es halt nicht nachlesen wollen können oder so. Und dass man das dann einfach mal so schnell zwischendurch zack, zack macht. Und ich glaube, das werden wir bei der Vuelta mal versuchen, in einen sehr, sehr kleinen, schnellen Rhythmus zu bringen. Um nur einfach mal, um zu testen auch für uns, wie es geht und wie es bei euch Hörern ankommt. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für das viele Flattern diesen Monat auch. Heute ist der 31. Da ist ja immer Flatter Day, also wo die Abrechnung des Monats kommt, und da haben wir diesen Monat auch echt, da ist zumindest an Flatters, wie viel das immer wert ist, weiß man noch nicht, viel gekommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das sichert uns ja auch immer irgendwie unsere Tonqualität.
Die Existenz.
Ja, die Existenz nicht, aber zumindest die Existenz der Tonqualität, weil die Tonqualität ist ja nur gewährleistet, wenn zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Und das kommt durch Flatter rein, und so können wir weiter die Tonqualität wie gewohnt und gehabt garantieren. Und das möchten wir ja, und das möchtet ihr ja, und ja, so ist es halt. Chris, ich danke dir für eine schöne, tolle Tour.
Ja, bitteschön, und ich möchte jetzt noch den deutschen U19-Fußballern noch ganz herzlich zum Gewinn der Europameisterschaft gratulieren. Aber auch noch viel, viel Spaß und...
Was? Wer? Wer hat wo gewonnen?
Die deutschen Fußball-Europameister der U19 sind Deutsche.
Naja, wenn die Deutschen ist. Es war eine Europameisterschaft im Fußball?
Der U19.
Ja, ja, die jetzt gerade erst mit dem Auto zum Training kommen dürfen.
Mhm. Ja, oder mit Chauffeur.
Ja, stimmt, oder mit Chauffeur. ja, habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt, habe ich bestimmt mal irgendwo gehört, aber dass das jetzt gerade aktuell läuft, keinen blassen Schimmer gehabt. Naja.
Ja, übrigens, 2008 wurden wir das schon mal. Es hat jetzt von der 2008er U19-Nationalmannschaft immerhin ein Spieler es in den WM.
Ja. Da war er jetzt weg, der Chris. Der Chris, da will er über Fußball sprechen und da ist er weg. Sehr, sehr schön.
Da bin ich wieder.
Ach so, ach, scheiße.
Kacke.
Ja, scheiße. Ich dachte, ich hätte hier in Skype so einen automatischen Qualitätsdingsbums einbauen können. Ne? Habe ich mir zusammen gehackt, aber es funktioniert nicht. Ja, Gratulation an irgendwelche Kicker, Mahlzeit. Und also einer hat es geschafft von denen.
Richtig.
Ja.
Einer von denen damals, 2008, hat es dann doch wirklich in den WM-Kader dieses Jahr geschafft.
Da sieht man mal, was so etwas wert ist, nämlich nix. Aber sie sind Europameister, habe ich gerade gelernt. Und es sei ihnen gegönnt, machen sie was draus. Heute Abend Drogen und Prostituierte auf den DFB. Hippipp hurra. Und ja, einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Danke, danke, lieber Chris. Und ja, wir verabschieden uns von unserer Tour, von unserem Rad am Ring und fallen jetzt erstmal in ein Loch an Depressionen, wo nichts mehr zu berichten gibt. Tschüss.
Ciao, ciao.